Am Vormittag hatten wir die Bibel als Thema und da habe ich gesagt, dass die Bibel nur dann wirklich ein spannendes Buch ist und vor allen Dingen ein zum Leben helfendes Buch, wenn man es tut. Es ist nicht das Lesen und angeregt sein und sowas, das Bedeutende ist. Das ist auch schön, wenn jemand da tolle Gefühle bei hat, wenn die Bibel liest und irgendwie so erhoben ist oder was innerlich angeregt, sondern aber die Bibel wird spannend, wenn man sie in die Praxis übersetzt. Dann wird es spannender als ein Krimi, weil man nicht weiß, wie es ausgeht und wirklich in eine hohe Spannung reinkommt. Das will ich heute jetzt praktizieren, ganz schlicht und einfach an diesem Tag, weil ich habe mir gedacht, bei diesem Thema Gemeinde, wo der Glaube Heimat findet, ist ja ein bisschen auch ein gefährliches Thema für so eine Woche. Das Schöne, was wir erlebt haben, ist, dass Leute von ganz verschiedenen Orten und aus verschiedenen Hintergründen kommen und so beim Thema Gemeinde und Kirche und so, da wittert man ja Unrat. Viele leben heute nach dem Motto, Gott ja, Kirche nein. Also mit dem Chef, da mache ich schon, aber sein Bodenpersonal, da bleibt mir ein bisschen mit auf Distanz. Da habe ich nicht so tolle Erfahrungen mitgemacht. Das muss ja nur wirklich nicht unbedingt sein, dass man dann in so irgendein Korsett gesteckt wird. Religion ist schließlich Privatsache. Das ist einer der ganz wesentlichen Grundsätze europäischer Kultur. Und deshalb ist die Sache so mit Gemeinden und Kirchen, also und dann guckt man da hin und dann sagt man gleich, da gibt es so viele und so verschiedene und so gut, richtig gut verstehen tun sie sich auch untereinander nicht. Das ist alles so ein bisschen so unappetitliches Feld. Und da habe ich gedacht, wie kann ich das am hilfreichsten für Sie, so dass Sie sich ein Urteil bilden können, anpacken. Und ich weiß es nicht, ob das hilfreich ist, aber ich habe mich jetzt entschieden, Ihnen ganz einfach mal anhand der Bibel zu erzählen, wie es dazu kam. Und Sie mögen dann selber darüber nachdenken und das auf sich beziehen und sagen, wieso ist das eigentlich nötig? Was bringt das eigentlich? Was fordert das? Was wird das an Veränderungen bringen? Wie kann ich das jetzt umsetzen in dem Umfeld, in dem ich lebe? Das ist ja eine völlig verschiedene Situation, die wir heute Morgen hier haben. Die einen leben hier in dieser Region und da gibt es dann von den Glaubenskursen angefangen ganz praktische Möglichkeiten, auch einen Einstieg zu finden und sich weiter zu orientieren. Andere steigen gleich in den Zug oder ins Auto und fahren irgendwo hin und sie kommen in sehr, sehr unterschiedliche Situationen zu Hause. Und ich weiß jetzt gar nicht, ich kann das ja gar nicht alles auf einen Nenner bringen. Haben Sie schon Kontakt zu Gemeinden? Sind Sie überzeugt davon? Finden Sie das? Haben Sie positive Erfahrungen gemacht? Wissen Sie gar nicht, was da wird? Haben Sie bisher eher abschreckende Erlebnisse damit verbunden, sodass Sie bei diesem Thema heute nicht die besten Gefühle mit hier in den Saal gebracht haben? Und so, ich weiß es nicht. Also deshalb versuche ich Ihnen hier ein Angebot zu machen und denke, Sie könnten vielleicht von dort sich selber orientieren, wie es weitergehen kann. In der Apostelgeschichte kann man das auf eine unerhört aktuelle Weise lesen. Aktuell in dem Sinne, wie immer wenn ich das lese, denke ich, meine Güte, das ist wahnsinnig, dass das vor 2000 Jahren passiert ist. Es trifft Stück für Stück richtig mitten rein in unsere aktuelle Situation und Problematik. Sie werden das sehen, ich werde Ihnen das einfach nur vorstellen und kurz kommentieren. Wichtig ist zu sehen, wie es anfing. Da waren nicht sieben Schwaben oder sieben Deutsche, die zusammenkamen und sagten, wir bilden einen Verein. Man braucht bekanntlich sieben Menschen, um juristisch einen e.V. zu gründen, nicht wahr? Und die Deutschen stehen weltweit im Ruf, dass da, wo ein paar Deutsche sich zusammenfinden, da gründen sie einen Verein, ja. Spricht ja nicht gegen uns, ist ja nichts Böses, aber den Ruf haben wir eben. Aber so ging das überhaupt nicht. Da wollte niemand einen Verein gründen. Da hatte niemand die Absicht, eine Gemeinde zu gründen. Niemand die Absicht, das Christentum zu beginnen oder eine Kirche gar oder sowas. Das war überhaupt in keinem Kopf. Was war aber dran? Gott selber im Heiligen Geist hatte ein paar verschüchterte jüngere Männer erwischt, die zwar auf der einen Seite jetzt hier eine Schlüsselerfahrung gemacht hat mit der Person von Jesus, sie waren zu der Erkenntnis gekommen, weil sie dem Auferstandenen begegnet waren, der gekreuzigte Jesus ist die Schlüsselfigur Gottes. Aber es war alles noch nicht so richtig stark in ihrem Leben, dass sie sich irgendwie getraut hätten, daraus was zu machen oder dass das wirklich in ihrem Leben Gestalt gewonnen hätte. Sie waren, und Jesus hatte ihnen ja auch gesagt, geht erstmal Hinterzimmer, taucht erstmal ab, abwarten, Tee trinken, ich komme wieder darauf zurück. Da saßen die da, eine ganze Reihe Wochen lang und dachten, was passiert denn jetzt eigentlich? Wie geht's weiter? Jesus hatte sie einfach, nachdem er in die Unsichtbarkeit gegangen war, als er hatte sie in der letzten Begegnung einfach vertröstet, warten lassen. Wartet, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Ihr werdet meine Zeugen sein. Wartet in Jerusalem. Und dann erwischte sie eines Tages, so, einen Morgen so ungefähr um diese Zeit. Ich meine, so nicht auf nüchternen Magen, vorher hatten sie schon gefrühstückt. Das ist ja immer besser. Und jedenfalls, es packt sie diese Erfahrung, dass Gottes Geist sie erfüllt und sie nur einen einzigen Wunsch haben. Völlig unorganisiert gehen sie dahin, wo die Menschen sind. Und das war in diesem Open-Air-Gebiet um den Tempel. 6 Fußballfelder groß ist das Gebiet um das Tempelgebäude. Und da hielten sich Hunderte und Tausende von Menschen damals auf, weil gerade eins der großen Feste in Jerusalem war, zu dem zigtausende von Pilgern nicht nur aus dem engeren Umland Jerusalems kamen, sondern auch aus der Diaspora, aus dem internationalen Bereich, wo die Juden schon zerstreut waren und gesiedelt hatten. Sie kamen dann zu einem der großen 3 Feste zurück. Und dann steht einer von ihnen auf und erzählt einfach, wer Jesus ist. Und dass Gott den man abserviert hat, den man ausradieren wollte, der eigentlich gepasst hat, den sie deshalb gekreuzigt haben, dass er ihn auferweckt hat und hat ihn zur Schlüsselfigur gemacht. So wisse nun das ganze Haus Israel. So endet die Rede, die der Petrus im Namen von allen hält und die eine Besonderheit hatte. Die war nämlich so eine internationale Versammlung dort, die sehr, sehr viele verschiedene Sprachen sprachen, weil das so Festpilger waren. Und bei ProChrist benutzen wir bei diesem Anlass dann immer simultan Übersetzungsanlagen. ProChrist ging beim letzten Mal in 15 Sprachen übersetzt. 15 Länder Europas waren beteiligt und auch im Land selber waren in Veranstaltungen viele, viele Menschen, die Deutsch nicht als Muttersprache hatten. Und dann gibt es zum Glück die Übersetzer und dann Übersetzungsanlagen. Damals ging das ganz anders. Der Petrus redete galiläisch platt. Sein Dialekt und das Wunder der Kommunikation durch den Heiligen Geist passierte. Das war ein Signal, ein äußeres Zeichen für einen historischen Vorgang, den Gott signalisieren wollte, dass wir wieder verstehen dürfen. Deshalb schaffte er das Wunder, auch äußerlich das Wunder, dass die Menschen, die den Petrus hörten, seinen Dialekt sprechen, ihre Muttersprache verstanden. Ein unerhörtes Wunder. Seit der Geschichte vom Turmbau zu Babel und der Zerstreuung als einem Gericht und der Entfremdung, da konnte man sich nicht mehr verstehen. Nicht nur die verschiedenen Sprachbarrieren, sondern die innere Entfremdung der Menschen. Man konnte sich nicht mehr verstehen. Und jetzt passiert an diesem Vormittag das gegenläufige Wunder. Gott schafft es, dass wir einander verstehen, vor allen Dingen aber ihn verstehen, weil der Heilige Geist etwas verständlich macht. Da sind wir immer darauf angewiesen, jedes Mal, jeden Abend, jeden Morgen, in jedem Gespräch. Wir sind darauf angewiesen, wir Menschen versuchen einander ja so gut wir können deutlich zu machen. Ich mache mir auch einen Kopf darüber, wie ich Ihnen das erklären kann, aber es ist mir völlig bewusst, das bringt es noch nicht. Ob es wirklich bei Ihnen innerlich ankommt, ob Sie es annehmen können, auf Ihr Leben anwenden und dann auch in die Tat umsetzen können, das hängt nicht von meiner Überzeugungsstärke ab und nicht von meinen Argumenten, sondern es hängt allein davon ab, dass das gleiche Wunder wie damals passiert, dass Gottes Heiliger Geist, Gottes Schöpfergeist selber unter uns jetzt wirksam ist und das, was ich versuche zu sagen, bei Ihnen so übersetzt, dass Sie verstehen, was es ist und wie das zu Ihrem Leben in Beziehung steht und dass Sie zugleich die Kraft und den Motor, den Antrieb erfahren, es nicht nur zu hören und zu verstehen, sondern auch zu leben, auch zu tun, auch anzuwenden. Weil ja sonst wird nichts daraus. Sonst hat es ja alles sowieso keinen Sinn. So, das passierte damals. Also als letzten Satz sagt er da also, Gott hat diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht. Also zur Schlüsselfigur, zur entscheidenden Figur in der Lösung unserer Lebensfragen, der Verbindung mit Gott, der Erneuerung unseres Lebens. Und dann heißt es, es ging ihnen durchs Herz. wirklich, es traf sie, sie spürten, das ist nicht eine Information, so Theologie und so hochinteressant, sondern das ist jetzt der Punkt, an dem ich mich verändern muss. Und das ist ja immer, das weiß jeder, ein unheimlicher Augenblick, der einem nicht nur Freude macht, weil jeder spürt, dass wenn ich wirklich ans Eingemachte in meinem Leben gehe und Veränderungen zulasse, dann wird's spannend. Und da kriegt mancher, der sonst ganz tatkräftig daherkommt, weiche Knie. Da kann ich mir das zumuten. Sie wurden erschüttert. Es ging ihnen durchs Herz. Traf sie. Herz heißt mitten in die Existenz, da ins Steuerzentrum, da wo die Entscheidungen fallen. Was ist wichtig, was ist richtig, was will ich tun, wo soll der Richt, da will ich jetzt hingehen. Steuerzentrum, das ist Herz in der Bibel, nicht nur Gemüt, wo das Gefühl so ist. Was ist die Reaktion? Sie sagen, ihr Männer, was sollen wir tun? Wir kapieren, dass das jetzt nicht eine Diskussionsrunde nur, dass das was fürs Leben ist. Was sollen wir tun? Und Petrus sagt zu ihnen, kehrt um. Lebensrichtungsänderung ist dran. Jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen des Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Taufe ist ein äußeres Zeichen dafür, dass mein alter Mensch ersäuft wird und dass er total hineingetaucht wird in die Wirklichkeit von Jesus Christus. Name ist nicht ein Name von Jesus Christus, Name ist nicht nur Aufkleber, so Schall und Rauch, sondern Namen bedeuten in der Bibel, das ist seine Wirklichkeit, seine erkennbare, offenbarte Wirklichkeit. Und hineintaufen heißt ganz und gar das Leben hineingeben, ich will zu dir gehören, mit Plus und Minus, mit meinem Dreck und mit meiner Schuld, mit meiner Lebenslüge, aber auch mit meiner Sehnsucht, mit meiner Hoffnung, mit meinen Stärken, mit meinen Beziehungen. Ich will ganz und gar in dir sein. Und er sagte so, wer so umkehrt und sich so in Jesus hineinnehmen lässt, der erfährt Vergebung der Sünden, dem nimmt Gott alles weg, was ihn von Gott trennt, und er wird innerlich verbunden mit Gott, er bekommt den Heiligen Geist, das Licht Gottes, Gott selbst ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist nicht Gas oder elektrischer Strom oder irgendeine Kraft, sondern es ist Gott selbst, der sich nicht zu schade ist, in uns zu sein, in uns zu wohnen, Licht und Antrieb zu werden, damit ich was erkenne und dass ich es auch tue. Das ist eigentlich das, was hier passiert. Kehrt um, lasst euch hineintauchen in Jesus, wirklich mit ihm verbinden, so werdet ihr alles Trennende weggenommen bekommen, Vergebung der Sünden erfahren und erfüllt werden mit Gottes Heiligem Geist. Er begründet das nochmal und sagt, das gilt euch und es gilt euren Kindern, es gilt denen, die in der Nähe sind, die schon hier andere, es gilt denen, die von ganz fern gekommen sind und ganz fern sind. Ihnen geht es, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Ein leidenschaftlicher Appell, den ich heute Morgen noch einmal wirklich unterstreiche und all denen sage, die in ihrem Gewissen ganz genau wissen, wo sie stehen. Und die jetzt da rauf und dran sind, Jesus ist es. Und sie stehen jetzt vor der Frage, will ich wirklich mein Leben neu ordnen lassen? Und sie denken das mit zitternden Knien, weil sie wissen, welche Konsequenzen das hat. Und ob sie das wirklich wollen. Lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Verkehrt heißt verdreht, von Gott abgewandte Generation, die zum Teufel geht. Und dann passiert an diesem Tag etwas Ungewöhnliches. 3000 Menschen öffnen ihr Leben. Das war völlig unorganisiert, das war ganz spontan. Die kamen zusammen da und dann trifft es sie. Die hatten keine Vorbereitung. Ich bin immer so, fand das so toll, dass hier jetzt Menschen zusammen sind an Tagen und Abends. Sie haben ja alle bewusst sich langfristig überlegt, will ich mir eine Woche aussparen, will ich mich mit diesen Themen beschäftigen. Und so, sie sind ja so vorbereitet hierher gekommen, mit Absichten. Sie haben ja einen hohen Preis gezahlt. Sie haben Zeit eingesetzt. Sie hätten auch was ganz anderes tun können. Sie haben eine Priorität gesetzt. Sie haben etwas, was ist das kostbar in einer solchen Zeit von Hektik und wo man sich treiben lässt. Da haben sie eine Woche rausgeschnitten oder Stunden rausgeschnitten am Tag und abends und gesagt, Meine Güte, habe ich gedacht, können die Leute das aushalten? 11 Vorträge in 6 Tagen, so viel kann auch kein Gehirn verstehen. Ich habe gesagt, kann ich eigentlich so viel denken und reden? Das ist ja unglaublich, das habe ich in meinem Leben noch nicht gemacht hier. Was ich hier veranstalten muss in so einer kurzen Zeit. Und sie haben sich das alles zugemutet. Das denke ich, wie toll, dass jemand Bereitschaft hat. Was ist das für eine Offenheit? Was ist das für eine Ernsthaftigkeit, die man in ihrem Leben hier spürt? Und jetzt stelle ich mir vor, dass da Tausende auf dem Platz raus sind, die aus irgendwelchen Gründen da sind, aber alles erwartet haben, nur nicht, dass da irgend so ein galiläischer Fischer auftritt und ihnen von irgendjemandem erzählt, von dem sie noch nie gehört haben. Und dass jetzt es dran ist, dass sie umkehren. Manche haben gesagt, du kannst doch nicht bei solchen Abenden, da hältst du eine Dreiviertelstunde einen Vortrag und das geht so krumm und ruckzuck, als ob das alles so schnell geht, lädst du die Leute ein, aufzustehen, nach vorne zu kommen und zu sagen, fangt an mit Christus. Ja, ich meine, das hätten sie mal in Petrus sagen sollen. Die wussten gar nicht, was hier los war. Und dann, was sollen wir tun? Kehrt um. Gebt euer Leben in Christus hinein zur Vergebung der Sünden, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Und 3000 Leute reagieren darauf. Und jetzt fängt das ganze Drama ja erst an. Muss man sich das vorstellen, Multikulti. Der eine roch nach Knoblauch und der andere fand das wie furchtbar und so weiter. Die waren alle ganz verschieden, die Gewohnheiten waren verschieden, man kannte sich überhaupt nicht. Und dann auch diese Masse, 3000 auf einmal. Wir empfinden ja, wenn wir 350 sind, dass es schon alles wahnsinnig viel ist, aber wir sind ja eine kleine überschaubare Gruppe. Es waren ja 3000 nur von denen, die das angenommen haben. Dann müssen ja 15.000 Leute da gewesen sein auf diesem Platz, wie der Petrus hat eine gesunde Stimme. Als Fischer und so frische Luft gestellt und er kam auch ohne Mikrofon da klar irgendwie, die haben das offensichtlich alle verstanden. So, das ging also heftig rund. So, und jetzt wird's spannend, was passiert. Jetzt hätte man sagen können, also jetzt Gott segne euch und jetzt geht er mit Jesus schön nach Hause und mal gucken, was aus dem Leben so wird. Und jetzt geht's weiter. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Und jetzt geht sofort weiter. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Da ist mir wichtig zu unterstreichen, dass dort das Wort regelmäßig steht. Beständig. Ein neues Leben beginnt, da könnte man ja sagen, bei so Events, da gibt's so religiöse Höhenflüge und man ist emotional tief angerührt, das sind Erlebnisse und das ist natürlich auch religiöse Erlebnisse sind ja was Tolles. Wir leben in einer Erlebnisgesellschaft und der eine, der mag eben gerne mal anständig Abendessen in mittelalterlicher Kluft und so die Schweinskeule so in die Faust nehmen, dass einem rechts und links die Haare runterläuft, wenn man frisst. Wie die alten Germanen und so, das nennt man Erlebnisgastronomie, heute muss man teures Geld für zahlen. Und das ist auch nicht jedermanns Sache. Andere sagen, es ist schöner, wenn ich ein tiefes religiöses Erlebnis habe. Insofern passt das alles heute in unsere Gesellschaft. Auch solche besonderen Erlebnisse als Episoden, die man mal macht, können anregend sein. Aber die haben sofort, das ging ja nicht um eine Episode, um ein Event, ein Erlebnis, sondern hier wurde neues Leben geboren. Es begann ein neuer Lebensweg, Umkehr, um jetzt hinter Christus herzugehen und mit ihm zu leben. Und das erste, wichtigste Kennzeichen des echten Lebens ist, es braucht Regelmäßigkeit. Das ist, gehört zum Leben dazu, zum Gesunden, sonst kann Leben nicht gesund sein. Sie müssen regelmäßig atmen. Sie können nicht sich entschließen, an jedem vierten jedes Monats 5 Kubikmeter Sauerstoff einzuatmen und den Rest des Monats das Atmen einzustellen. Das geht nicht. Sie müssen immer regelmäßig atmen. Sie müssen regelmäßig essen. Kleine verdaubare Portionen, so wie das gesund ist. Das Einüben, das haben wir nicht von Natur. Babys können das ja gar nicht machen selber. Das wird mit ihnen gemacht, dass sie das lernen und dann kommen sie langsam ran. Leben heißt eigentlich, ich lerne in allen wesentlichen Lebensvollzügen Regelmäßigkeit. Das hat man nicht von Natur, das muss ich lernen, das muss ich einüben. Ohne diese Regelmäßigkeit in den Lebensvollzügen wird das Leben krank und wird sterben. Es kann nicht gesund wachsen. Und deshalb ist das so wahnsinnig packend zu sehen, wie dies sofort passiert. Was ist denn regelmäßig? Sie blieben regelmäßig in der Lehre der Apostel. Das ist das, was wir in der Bibel heute haben. Die hatten ja keine Bibel. Den Vorteil, eine gut lesbare Bibel in guter Übersetzung und vielleicht sogar mehrere mitzunehmen und das Ganze, wenn man nicht lesen kann, auch in Kassetten vielleicht noch, damit man es hört. Und wenn man ein Computerfreak ist, das auch CD-ROM, damit man noch in der Quadro-Bibel 8 verschiedene Bibelübersetzungen in seinem Computer hat und die auch noch quer aufrufen kann und auch noch ein Verzeichnis hat, wo man alle Begriffe findet und wer weiß was, um die Landkarten gleich in aller Farbe dazu einspielen kann. Das hatten die alles nicht. Das haben wir heute alles. Können wir alles haben. Toll. Die waren ja darauf angewiesen, dass die Augenzeugen, das, was wir schriftlich lesen können im Neuen Testament, dass sie das mündlich hörten. Also, und jetzt 3000 Leute und hatten ja nur 12 Jünger. Es waren ja nur 11. Der eine hat ja noch einen Abgang gemacht. Und der eine Nachgeholte, der war vielleicht noch nicht so ganz drin in allem, aber gut, also es gab auch noch ein paar mehr, die Bescheid wussten. Dann haben die sich auf ganz viele schnell organisiert. Hier steht das alles lang organisiert mit Uhrzeit, Telefon und Telefax, Adressen und morgens mit Kinderbetreuung und abends so. Und das ist alles ganz toll langfristig durchdacht. Das konnten die gar nicht. Das war von jetzt auf gleich und kein Kopierer und nix da. Wie verteilt man das denn? Jetzt mussten die 3000 Leute wollten wissen, worauf haben wir uns eigentlich eingelassen? Wer ist denn dieser Jesus wirklich, den wir heute kennengelernt haben? Wir haben eine Freundschaft geschlossen und jetzt möchten wir mit ihm leben und jetzt müssen wir ihn doch besser kennenlernen. Und dann waren sie jeden Tag zusammen und haben gehört, haben sich das erzählen lassen, was Jesus gesagt hat, was er getan hat, wie das mit seinem Leiden und Sterben und Auferstehen war. Sie waren regelmäßig dabei, das Wort Gottes zu hören. Das war die Nahrung für ihren Glauben. Ja, ist ja klar. Glauben heißt ja, ich vertraue Jesus. Und wenn ich einer Person vertrauen will, dann muss ich ja wissen, wer sie ist und ob sie vertrauenswürdig ist. Warum vertraue ich jemanden? Ich muss ihn doch kennen. Wenn ich ihn nicht kenne, kann ich ihm nicht vertrauen. Wenn ich Jesus nicht kenne, werde ich nicht ihm vertrauen. Ich kann mich im Alltag nicht nach ihm richten. Wem folge ich jetzt, wenn ich nicht weiß, was Jesus ist und warum das Sinn macht, dass ich seinem Wort anstatt dem der Kollegen folge oder meinem eigenen Neigungen und Herzen? Wenn ich das nicht kenne, dann, ja, was soll ich tun? Es geht gar nicht. Also dieses regelmäßig Jesus kennenlernen, wissen, was er sagt, was er tut, das, was die Bibel, also die Bibel lesen, miteinander lesen, das war das Erste, die erste Grundlage. Fing die sofort an, unter Bedingungen, die entsetzlich ungünstig waren. Es war alles zum Scheitern verurteilt. Es war alles zum Scheitern verurteilt, rein organisatorisch. Dass die überlebt haben, ist ein helles Wunder. Mal vergleicht unsere Situation, welche Hilfen wir da haben, äußerlich und innerlich. Und dann heißt es hier als nächstes, also sie beständig, auch nicht nur einmal, sondern regelmäßig, denn es macht keinen Sinn, einmal die Bibel sozusagen aufs Ganze zu lesen, sondern man braucht die kleinen verdaubaren Portionen, das ist wie beim Essen. Man kann nicht alles aufnehmen. Das ein Abschnitt lesen, ein halbes Kapitel oder eine Geschichte, so einen Textzusammenhang 3-4 Mal lesen, dann, was ich verstanden habe, notieren und dann darauf achten, dass ich das auch umsetze. Denn sonst bringt das nichts. Erst dann wird weiteres hell. Dann werde ich mehr begreifen. So, und dann trafen sie sich wieder und sagten, hab das so gemacht, habe ich das richtig verstanden? Und ich habe die Erfahrung gemacht, einer war enttäuscht und der andere sagt, das ist ja unerhört. Und dann hörte man weiter. Und dann ist man, so ist das Vertrauen gewachsen. Und das brauchen sie in jedem Fall. Wo auch immer. Hier in Schwäbisch Gmünd ist organisiert. Und jetzt muss, wenn sie weggehen von hier, ja, wenn ihr Leben, das hier begonnen hat, wenn sie es denn begonnen haben, wenn das wachsen soll, brauchen sie zu Hause diese Regelmäßigkeit in der Nahrungsaufnahme des Wortes Gottes. Nehmen sie ihre Bibel mit, lesen sie sie persönlich zu Hause. Aber alleine werden sie da hängen bleiben. Sie brauchen auch die anderen, mit denen sie es gemeinsam lesen. Das steht hier dann, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft. Und es war damals eben auch so schwierig. Man kannte sich nicht, man mit Fremden so einfach zusammen. Und dann waren da Sprach- und Kulturbarrieren und die hatten ganz andere Lebensstil, ganz andere Gewohnheiten. Die waren ja nicht deshalb zusammengekommen, weil sie alle irgendwie gleich getickt haben, sondern es war wie in einer Familie. Man wird geboren, wacht auf und denkt, wie, das sind meine Tanten? Hey, muss das sein? Das ist so, Freunde sucht man sich, Geschwister hat man. Das ist das Problem mit den Familien. Und das ist gar nicht so einfach. Man wird es ja auch nicht so einfach los, ne? kann sich trennen, aber es bleiben eben doch Geschwister, so oder so. Und so ist das eigentlich auch in der christlichen Familie. Man wacht auf, erfährt sowas wie eine neue Geburt durch die Vergebung der Sünden und den Geist Gottes, wacht auf, guckt sich nach rechts rum und denkt, komisches Volk. Was uns verbindet, sind alle die, die kapiert haben, ich brauche diesen Jesus, sonst bin ich verloren. Das ist eigentlich das, was uns verbindet, aber sonst ist schon fast nichts mehr gemein. Da gibt es ganz unterschiedliche Leute und manche tun sich da igidigit, da ist das ernst gemeint? Muss das jetzt wirklich sein? Und so, es ist schon wirklich nicht so ganz einfach. Und so war das damals auch. Aber es heißt hier, sie blieben regelmäßig in der Gemeinschaft, denn sie wussten, wir brauchen einander, wir können einander Ermutigung sein und wir brauchen von den anderen die Ermutigung. Diese Gemeinschaft konkretisiert sich, so heißt es ja, beständig in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Brotbrechen, das ist eine komische Sache, wir schneiden ja das Brot bei uns. Aber das machte man nicht. Das waren die Brotfladen. Das macht man bis heute wie im Orient. Sie kennen diese wunderbaren Brotfladen. Die reißt man, die bricht man in der Mitte auseinander und dann kann man die füllen. Man schmiert dort nicht ein Brot mit Butter und dann Käse drauf oder sowas, sondern man bricht das Brot und füllt es dann mit Falafel oder irgendwas, mit schönen Sachen. Das schmeckt hervorragend, oder mit Käse. So, man bricht also das Brot. Das ist ein ganz normaler Ausdruck für Essen. Das heißt, das war gleich ganz leiblich. Das Bild von der Tankstelle und der Gemeinde finde ich völlig bescheuert. Also ich bin doch kein Auto, ich fahre jetzt Diesel und da kommst du 1000 Kilometer weit mit dem gefüllten Tank. Also so stellt man sich doch das Leben nicht vor, dass ich da, das ist so eine Zapfsäule und da komme ich vorbei und da haue ich den Tank voll und dann sage ich Tschüss, da bezahle ich, habe ich sonst mit euch nichts zu tun. Das ist meine Familie, ich brauche eine Familie, wo ich Tischgemeinschaft haben kann, wo ich wertgeschätzt werde als Mensch, auch meiner selbst willen, nicht nur wegen der Funktionen, wo ich wertgeschätzt werde und Freude und Leid ehrlich teilen kann und wo wir die Bibel miteinander lesen und einander helfen, sie besser zu verstehen und vor allen Dingen einander das Kreuz stärken, es zu tun und nicht nur darüber zu reden. So, das war ganz selbstverständlich und im Gebet. Also, sie sprachen mit Gott, das heißt, das war ihnen auch ganz selbstverständlich, dass sie gehörten zu dem einen Vater und Jesus hat sie gelehrt, unser Vater. Und dann saßen die Kinder um den Tisch, Jesus der Gastgeber, und dann haben sie gemeinsam mit ihm geredet. So brauchte auch keiner sagen, sollte man Gebetsgemeinschaft haben, was ist das für eine liturgische Form oder betet man lieber für sich. Natürlich haben die auch alle für sich gebetet, in Gedanken und im Stillen. Und dann kamen sie zusammen, haben sie gemeinsam mit ihrem Vater geredet. Und da hat keiner fromme Sprüche aufgesagt oder so, Gedichte vorgetragen, das war alles nicht wichtig. Vielleicht haben sie auch Psalmen gelesen, also die formulierten Gebete gesprochen. Aber wichtig war, dass man einfach wie Kinder miteinander war in der Familie Gottes und dann Kummer und Sorge, Freude und Fürbitte ausgesprochen hat, so um den Tisch rum im Gebet. Das steht ja einfach alles so, aber so selbstverständlich, regelmäßig, das waren all die Regelmäßigkeiten. Sie blieben beständig in der Apostellehre, also Hören des Wortes Gottes von Jesus, Lesen der Bibel, Auslegung der Bibel, Gemeinschaft erfahren, Leben teilen, miteinander essen und miteinander beten. So gehörte das eigentlich zusammen. Und wissen Sie, was dann das nächste Kennzeichen ist, das fand ich immer interessant, woran war das erste unterscheidende Kennzeichen, auch so, dass man sich so traf und miteinander aß, das steht dann hier. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Da hat niemand gesagt, jetzt machen wir mal Kommunismus, gibt kein Privateigentum mehr, sondern es war einfach so, es waren Festpilger aus aller Welt gekommen, die hatten kein Zuhause und die blieben jetzt, die wollten eine Woche bleiben und die waren jetzt schon die siebte Woche da. Und jetzt war die Knete ausgegangen, jetzt musste man irgendwie leben. Und dann heißt es hier, es heißt nachher nochmal, niemand betrachtete sein Eigentum als seins. Die erste Verwandlung, die vorging bei den Menschen, war eine neue Einstellung zum Besitz. Nicht, dass sie, wir wissen nicht, ob die Halleluja gesungen haben, ob die Hände gefaltet haben, zusammengelegt haben oder erhoben haben. Alles, was die Leute heute so wahnsinnig interessiert. Das ist aber doch alles Gymnastik. Ich habe immer als Kind habe ich gelesen, so beten die Evangelischen, so beten die Katholischen, so beten die Ochsen und so kann man boxen, haben wir mal gesagt. Manchmal muss ich an diesen Kinderspruch denken, wenn ich heute diese albernen Streitereien um die Form, ich finde es toll, manche beten so, manche knien, manche falten die Hände und so, aber es ist ein fröhliches Durcheinander und eine Vielfalt, aber das ist alles nicht wichtig. Also das kann man nicht vorstellen, dass da was vom Leben abhängen soll, welche Turnübungen wir beim Beten machen. Also da soll doch jeder seines Weges gewiss sein und ehrlich vor Gott sein und Show brauchen wir nicht. Gut, also das war nicht so wichtig. Wir wissen doch gar nicht, wie die das gemacht haben. Aber was wir wissen ist, dass sofort eine Grundveränderung in Einstellung zum Besitz war. Ja, die waren auch nicht schlechter als die Schwaben. Die hatten auch alle ihr Häusle gebaut. Und plötzlich betrachten sie das nicht mehr als ihr Auto und ihr Haus, nicht mehr als ihr Eigentum und sagen, wenn es denn nötig ist, steht das auch zur Disposition. Und das ist ja nun wirklich der letzte Punkt, wo man in Deutschland dran rühren kann. Ne? Also Gott mag wichtig sein, aber das Eigentum, das ist das Allerheiligste. Und wehe, es rührt jemand ans Geld. Krach kriegt man in Deutschland nur, wenn es ans Geld geht. Dann kriegt man aber wirklich einen Zoff. Wirklich einen Zoff. Das ist das Geheimnis. Du könnt ja fragen, niemand sagt dem anderen, was er verdient und was er finanziell hat. Unsere Bankkonten sind das Allerheiligste. Das ist das, wo wir sind. Das ist das, wo wirklich unser Wesen schlägt. Unser Herz ist im Portemonnaie. Das ist es. Und deshalb ist ein Mensch erst bekehrt und verwandelt, wenn seine Einstellung zum Besitz verändert ist. Wenn der nicht berührt ist, ist alles, was mit Christentum zu tun hat, überhaupt bedeutungslos. Ist nur Dekoration, ist nur Außenanstrich, ist nur Tapete, solange es nicht um Autos, um Häuser und um Geld geht. Und sie nicht kapiert haben, dass die Beziehung zu Jesus diesen Bereich berührt und sie eine total neue Grundeinstellung dazu haben. Nämlich wissen, alles, was ich habe, und Sie dürfen sich freuen daran, alles, was ich habe, gehört nicht mir, sondern ist Eigentum, wie meine Zeit, wie mein Körper, wie mein Leben, alles gehört Jesus. Da gibt es doch tatsächlich Christen, die wollen ihre Frömmigkeit dadurch nachweisen, dass sie etwas von ihrem Eigentum anderen geben. Und je größer das ist, was sie geben, desto frömmer sind sie. Das ist natürlich völliger Quatsch. Es geht nicht darum, wie viel von dem Ihren geben Sie für Gott und seine Sache. Sondern haben sie kapiert, dass alles, was sie sind und haben, Gott gehört. Zeit und Leib und Leben, Beziehungen und Geld und Bankkonto, sogar ihre Schulden. So, und dass sie die Frage heißt, Sie sind der Geschäftsführer über diesen Laden. Und wenn Sie viel anvertraut haben, sind Sie ein wichtiger Geschäftsführer. Und jetzt ist die Frage, haben Sie je gefragt, Herr, was machen wir mit deinem Besitz, den du mir zur Verwaltung anvertraut hast? Und nicht, muss ich noch was abgeben von meinen Sachen an... Das war die erste Wirkung. Sie hatten einen neuen Blick, eine neue Freiheit, auch einen neuen Umgang. Ob das, hat daran gestritten, ob das wichtig, richtig war, dass die da alles verkauft haben, denn nachher waren die auch verarmt, dann musste international gesammelt werden für die Jerusalemer Gemeinde. Nicht wahr? Das ist ja nicht das Gesetz, dass alle das verkaufen müssen, aber es war notwendig, anderen zu helfen, und da hatte jeder eine solche Sicht seines eigenen Besitzes, dass er bereit war zu teilen. Und bis dahin, dass Häuser verkauft wurden. Das wird ja ausdrücklich genannt. Da werden Grundstücke verkauft. Das ist das Heiligste, was es gibt. Und es wurden Häuser verkauft, weil man Menschen in Not wirklich weiterhelfen musste. Eine fantastische. Daran wird man die christliche Gemeinschaft erkennen. Nicht an den verschiedenen Liturgien. Die sind bedeutungslos. Sondern ob sie sich eine christliche Gemeinde, die sich in nichts von der Gesellschaft unterscheidet, was Geld und Besitz angeht, die braucht es gar nicht zu geben. Die hat auch keine Bedeutung. Die wird auch untergehen. Die wird auch in einer Gesellschaft, auch in einem Land keinerlei Wirkung haben, weil warum soll sich jemand bekehren zu Jesus, wenn der Lebensstil in den entscheidenden Dingen, im Sex und im Geld, das sind die beiden entscheidenden Dinge des Lebens. Wenn sich der Lebensstil in den beiden entscheidenden Dingen, Sex und Geld, nicht unterscheidet von denen, die ohne Christus leben, warum soll ich dann Christ werden? Der Rest ist doch Dekoration. Und das war völlig klar. Und deshalb hat diese Gemeinde in Jerusalem eine Wahnsinnsaufregung. Denn das ging sofort. Das war nicht nur dort, das können Sie im Neuen Testament an anderen Stellen, in Ephesus genauso lesen, da war es ein Riesenkrach, gab es ums Geld. Weil die merkten, wo Jesus das Herz ergreift, da wirkt sich das aus im Blick auf die Beziehungen und aufs Geld und so weiter. Und dann sieht man hier noch, was man sagt. Sie kamen also täglich mit zusammen in den Häusern. Da haben wir schon drüber gesprochen. Das war das Selbstverständliche. Dort aßen sie miteinander und hörten auf das Wort Gottes und beteten. Deshalb sind so Hausgemeinden, Hauskreise sind das Selbstverständliche, dass man in überschaubaren Zahlen, die Sozialpädagogen haben rausgekriegt, dass so Zahlen um die 8 die optimale Zusammensetzung sind, kann auch 12 und 15 sein. Aber jedenfalls brauchen wir, das war von Anfang an ist das so, wir brauchen auch die überschaubare Gruppe, in der man sich namentlich kennt, in der man ehrlich miteinander sein kann, in der man sehr praktisch das Leben besprechen kann, in dem man geborgen ist, so eine Familie sozusagen, eine Familiengruppe. Aber sie zogen sich auch nicht, wie das heute häufig so ist, nur in ihre Hauskreise zurück und erstickten dort im Ghetto. Das ist heute so ein bisschen die Tendenz in Deutschland. Religion ist Privatsache und so kleine vertraute Kreise und so habe ich meine Freunde, mit denen ich klar bin, mit anderen will ich nichts zu tun haben. Sie trafen sich täglich einmütig im Tempel. Die hatten nämlich keinen Saal wie hier, sie hatten auch kein Theater, sie hatten überhaupt keinen Raum. Deshalb blieb ihnen nichts anderes über, als dass sie sich Open Air im Tempelgebiet trafen. Täglich trafen die sich zu Gottesdiensten. Das war übrigens üblich in der Christenheit. Lange, lange Jahrhunderte in der Reformationszeit war klar, jeden Tag Gottesdienst. Und die Frage, gehe ich sonntags in Gottesdienst? Die konnten ihre Bibel, hatten gar nicht eine Bibel, die trafen sich morgens vor der Arbeit um 17:45 zum Gottesdienst, weil dort die Heilige Schrift gelesen wurde, gebetet wurde und man hat dort die Bibel gehört und dann ging man in den Tag. Da sind die halt um 5 aufgestanden, okay, ja. Das ist doch was. Leben, das von Gott geprägt wird. Wie soll man leben können davon, wenn man einmal in die Woche, und viele tun sich schwer, überhaupt nur einmal die Woche in Gottesdienst zu gehen. Und wie soll man davon leben, dass man einmal in die Woche in Gottesdienst geht? Kann doch kein Mensch von leben. Wäre doch so, als wenn ich einmal in der Woche eine Mahlzeit zu mir nehme. Wie soll das denn gehen? Kann ich doch nur krank bei werden. Täglich haben die Gottesdienst gefeiert. Wundern Sie sich, kommen Sie nicht zu mir und fragen, Sie hat mit Ihrem Glauben Probleme. Ich werde Sie sofort fragen, wo ist Ihre Gemeinde? Und gehen Sie Sonntag regelmäßig in Gottesdienst. Und wenn Sie mir erklären, Sie gehen Tennis spielen anstatt in Gottesdienst oder Sie hätten Arbeit zu machen, dann brauche ich nicht mit Ihnen zu reden über Ihre Glaubensprobleme. Ihr Glaube kann nicht wachsen. Ihre Jesusbeziehung kann nicht wachsen. Ihr Vertrauen zu Jesus kann nicht wachsen. Ihre Erfahrung mit Gottes Wirklichkeit kann überhaupt nicht real sein. Wenn Sie keine Gemeinschaft mit ihm haben, wenn Sie nicht in Gottes Volk miteinander essen, das Wort Gottes lesen, beten, ihn loben, wird Ihr Glaube verkümmern. Sie sind krank. Das kann überhaupt nicht gehen. Das ist völliger Quatsch. Die Diskussion, ob man sonntags in den Gottesdienst geht, ja, dann halte ich für völlig abwegig. Wenn Leute sagen, Gottesdienstpflicht, also wer schon eine Pflicht draus machen kann, ist schon tot. Ist schon tot. Sie haben doch Hunger, wenn Sie gesund sind. Letzte Woche war mal so furchtbar schlecht, da konnte ich nichts essen. Dann ist man krank, wenn man keinen Appetit hat. So, aber sonst hat man Hunger. Also, das ist das Mindeste, dass ich sonntags einen Gottesdienst brauche. Das ist das Allermindeste, aber in der Woche brauche ich doch eine Gemeinschaft in der Familiengruppe. Interessant, wie das in der ersten Gemeinde so automatisch ist, hat keiner gesagt. Sie hatten täglich die große Veranstaltung. Die wollten sich nicht reduzieren auf die Familiengruppen und sich abtrennen. Sie wollten feiern, Jesus feiern in der großen Gemeinde. Das war das Erlebnis, Multikulti. Der Leib Christi, das Volk Gottes, ist eine weltweite Gemeinde. Gehört zu den schönsten Erfahrungen meines Lebens. Als ich damals als Pastorenlehrling in Orient geschickt wurde, da habe ich gedacht, kriege ich hier Gemeinschaft? Und immer gesagt, und wenn ich 3 Omas über 80 finde, alleine als Einziger am Ort, die Jesus kennen, ich halte mich zu ihnen. Und so ist oft in meinem Leben gewesen. Und überall, ich habe noch keine Stelle der Welt, keinem Kulturkreis besucht, wo ich nicht in kürzester Zeit lebendige Christen getroffen habe. Noch nie ist mir das passiert. Und das ist atemberaubend zu sehen. Letzten 2 Wochen in Kroatien und in Bosnien-Herzegowina, dass man ganz kulturell ganz fremde Menschen kennt, die andere Sprache sprechen, anders geprägt sind und so, und nach einer Viertelstunde weiß man, wir sind eine Familie. So viel uns verschieden ist, das alles toll, aber Christus verbindet uns, das ist die Mitte, ihm dienen wir gehören zusammen. Sie brauchen das. Wo auch immer Sie hinfahren, in allen Städten und Dörfern, in Regionen, in denen Sie sind, werden Sie die Jesus-Leute treffen. Suchen Sie sie. Wenn Sie nicht die Gemeinschaft mit den Christen regelmäßig finden, regelmäßig heißt mehrmals die Woche und natürlich wöchentlich regelmäßig, werden Sie verkümmern. So ist halt das Leben. Wir sind Gemeinschaftswesen. Und wie alles im Organismus, im Körper ist Verbundenheit. Und wenn ich trenne, wenn ich die Hand abtrenne, wenn ich die Sehnen durchtrenne, wenn ich die Adern durchtrenne, wenn ich die Nerven durchtrenne und die Körperteile so voneinander isoliere, bleibt nur Sterben. Und Verbundenheit ist Leben. Das ist so hat Gott die Welt geschaffen. Wir sehen es in den im Organismus und so ist es in unserer Gottesbeziehung, so ist es in unserer Gemeinschaft. Das Gemeinschaftliche, die Blockierung der Verbundenheit mit anderen lähmt uns, macht uns krank, lässt uns sterben. Die Erneuerung, die Heilung, die Versöhnung der Verbundenheit lässt unser Leben aufblühen. So, und jetzt kann ich den Rest ganz schnell machen, damit Sie ein realistisches Bild gewinnen. Nicht denken, das war aber ideal damals, bei uns ist aber ganz furchtbar. Das war überhaupt wie ideal, das war, will ich Ihnen mal sagen. Gut, es gab täglich, es heißt täglich, der Herr tat täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Ja, das haben wir diese Woche auch erlebt. Jeden Tag. Wunderbar. Und das geht so weiter. Das ist immer noch derselbe Herr. Der rührt immer noch genauso Menschen an. Und so viele Menschen, wie heute zum Glauben kommen in Deutschland, sind schon lange nicht mehr zum Glauben gekommen. So viele Möglichkeiten, das Evangelium weiterzusagen, wie wir es heute in Europa haben, geschweige von den anderen Teilen der Welt, wo das Wachstum der christlichen Gemeinde vergleichsweise rapide ist. In Lateinamerika, Afrika und Asien wachsen die christlichen Gemeinden in einer Geschwindigkeit, die mit Europa überhaupt nicht vergleichbar ist. Selbst in Europa haben wir heute eine Offenheit wie lange nicht mehr, seit Jahrzehnten nicht und Jahrhunderten nicht. Und dann aber, das passiert hier. Aber dann gab es gleich Zoff. Nächsten zwei Kapitel, Kapitel 3 und 4 und 5, lesen Sie in der Bibel, dass es Zoff gab. Die Regierung machte Druck. Sie sagten, öffentlich nicht mehr. Und dann gab Polizei und dann Verhaftung und dann eingeschüchtert. Und dann haben diese Handwerker, die da die Leitung hatten, die sind hingestanden und ich habe gesagt, ey, sag doch mal selbst. Wir können es nicht sein lassen. Wir müssen davon reden, was wir gehört und gesehen haben. Und übrigens, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Da haben sie noch einen gescheuert bekommen in die Kiemen und nochmal bedroht worden, dann sind sie gegangen und haben sich gefreut, dass sie für Jesus so viel Prügel kriegten. Und dann haben den schnellsten Weg auf dem Tempelplatz gesucht und haben die nächste Apfelsinenkiste gesucht und haben gesagt, der Herr ist auferstanden, her zu ihm. So, und so, und das ist verrückt. Sie kriegten echten Regierungsdruck, wenn ich so sehe, wie heute bei uns, wir zucken schon zusammen und werden neurotisch, wenn ein Kollege hämisch grinst. Dann fühlen wir uns schon verfolgt, als wären wir gekreuzigt worden. Die wurden gleich eingesperrt und dann das von außen, das schafft man ja. Das kam dann auch, Kapitel 5, es kam dicke auch von innen. Wo das Leben so blüht, da versucht der Teufel natürlich innen kaputt zu machen. Dann hieß da ein Ehepaar, die waren super fromm und die verkauften auch Grundstück und dann war da eine Lüge drin, diese Heuchelei. Und plötzlich ist mitten in dieser neuen Gemeinde ist die Heuchelei. Das tun, als wollen wir, ganz toll, wir verkaufen unseren Acker, sagen die Apostel. Und dann sagten sie, wir haben alles gegeben. Die hatten einen Teil, hatten sie für sich behalten. Aber sie fanden doch ganz schön zu sagen, wir verkaufen unser Grundstück und geben alles für die Armen. War nur ein bisschen gelogen. Und da hat Gott sie auf der Stelle erschlagen. Und mitten in der Gemeinde, stellen Sie vor, fallen zwei Menschen tot um hier. Jetzt plötzlich sind sie sagen, was ist das für ein Gott? Ist nicht der liebe Gott ein alter Opa? Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und da, wo man seine gnädige Nähe an Heiligkeit erschwert, merkt man auch, dass er wirklich heilig ist und dass Sünde nicht zu ihm passt. Und Sünde ist in der Gemeinde. Lüge und Heuchelei, Unehrlichkeit und Geltungssucht ist sofort da. Ist sofort da. Und nicht nur das. Nächste Kapitel, Kapitel 6. Ungerechtigkeit. In diesen Tagen, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die Hebräischen. Also die Griechisch sprechen, dann die kulturell auch etwas besseren und die Jüdisch sprechenden, Hebräisch sprechenden, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Plötzlich war da Rivalität zu Landsmannschaften, die Schwaben gegen die Hessen oder so, ne? Sind doch anders, diese Norddeutschen oder so, ist doch eine komische Tour und so. Oder die Schwaben sind doch so unter sich, kommst du doch nicht rein in ihren Kreise. Und dann kamen die Vorurteile und da siehst du da, die bevorzugen dies, unsere Witwen, unsere Kriege, die kriegen über die besseren Portionen und die kriegen es pünktlich und die übersehen sie. Und schon war Gift von
Rivalität. Das war die erste Gemeinde. Man könnte sich zu Hause fühlen dort. Es ist wie bei uns. Sie reden übereinander anstatt miteinander hinter dem Rücken. Sie zerreißen sich die Mäuler. Und plötzlich ist Gift da. Eine Gemeinde scheint zu zerbrechen. Und jetzt macht Gott aus diesem Not noch was Gutes. Die Apostel kapieren, was machen wir denn jetzt? Wir haben zu viel gemacht. Wir haben doch viel mehr Leute, die berufen sind. Wir brauchen mehr Mitarbeiter, Diakone, damit die das Essen austeilen. Jetzt wird aus diesem Problem der Gemeinde wird eigentlich ein Reichtum. Sie werden eine Chance. Es werden kommen mehr Leute in die Mitarbeit, damit gerechter, besser die Menschen betreut werden können. Man aufpassen kann, dass keiner übersehen wird und dass solcher Unmut, solche Rivalität, sowas nicht mehr hochkommt. Da wird aus der Not noch eine Chance für die Gemeinde. Und dann wird der Stephanus gesteinigt und dann kommt eine ganz schlimme Vertreibung. Diese ganze blühende Gemeinde, bis auf ganz wenige, die Apostel werden vertrieben aus Jerusalem. Sie müssen ihren Besitz verlassen und die anderen alles, sie werden, wenn wir sagen, das ist der Glaube an Jesus, dass du Haus und Hof und alles, was du hast, verlassen musst und gewaltsam vertrieben wird. Aber was passiert? Das heißt, die zerstreut wurden, zogen umher und verkündigten die gute Nachricht von Jesus. Gott gebraucht diese Zwangsvertreibung zur Ausbreitung des Evangeliums. Und den Oberpolizisten, den Bluthund, den Spitzenmörder in dieser Truppe, den guckt er sich aus, der hieß Paulus, und sagt, dich nehme ich, du wirst meine Nummer eins in meinem Missionsteam. Das ist Gottes Strategie. Da werden Leute beruflich durch die Gegend gewirbelt, da müssen Leute aus Sachsen und Mecklenburg nach Schwaben ziehen, um Arbeit zu bekommen, ihre Heimat verlassen, ihre Freunde verlassen, es gefällt ihnen überhaupt nicht. Man wird beruflich versetzt von seiner Firma irgendwo nach Brasilien auf die Montage und wenn man, kann ja auch Nein sagen, aber dann hat man in der nächsten Woche auch die Kündigung und es ist ganz gnadenlos, die Mobilität. Aber die haben nicht gejammert, wie geht's uns so schlimm und wir haben alles verloren. Jetzt haben wir gesagt, der Herr treibt uns durch die Gegend, wir treffen neue Leute, die wir bisher gar nicht gekannt haben. Unsere Aufgabe ist ihnen zu sagen, Jesus ist der Retter. Und so breitet sich aus. Und Gott dreht den Superfeind um und sagt, du wirst mein bester Bote. Nun, lesen Sie mal die Apostelgeschichte, die ersten Kapitel, dann merken Sie, was das bedeutet. Und jetzt können Sie selber sehen, Leben kann nicht wachsen, es sei denn in Gemeinschaft. Nun ist diese Gemeinschaft eine weltweite Gemeinschaft der ganz verschiedenen Leute, der ganz verschiedenen Prägung. Wir sind ein Leib in Christus, alle, die zusammengehören. Aber diese weltweite Gemeinschaft des Leibes Christi wird in jedem Dorf, in jedem Ort konkret. Und das kann verschiedene Formen haben. Die Menschen sind verschieden. Die einen sind emotionaler, die machen ein bisschen wildere Musik und die anderen sind ein bisschen sortierter und geordneter. Die brauchen strenge, gute, gehaltvolle Liturgien. Gott sei Dank gibt es ganz, ganz verschiedene Prägungen. Ich freue mich über die Vielfalt der Kirchen, der Konfessionen, der Denominationen. Die zweitwichtigsten Fragen, die manchmal so Diskussionen auslöst, die können wir, auch wenn es Spannungen gibt, glaube ich, getrost aushalten und uns freuen, dass jeder so für seinen Typ auch Gemeinde findet, vorausgesetzt, dass dort Leute sind, die Jesus lieben. Die wirklich die Erfahrung gehabt haben, dass Jesus auferstanden ist, die umgekehrt sind, die ihr Leben ihm anvertraut haben, Vergebung der Sünden erfahren haben und jetzt andere suchen, mit denen sie Hausgemeinschaft, Tischgemeinschaft haben können, beten können, die Bibel miteinander lesen, das Wort Gottes hören und erklärt bekommen, das Mahl miteinander feiern, Gütergemeinschaft haben können und Zeugen sind für die Stadt, für die Region, und mit dem Begehren, mit der Leidenschaft ausgestattet. Andere müssen es wissen, was wir selber geschenkt bekommen haben. Wir können es nicht egoistisch für uns verzehren. Komme ich zurück zu dem Satz, Gott ja, Kirche nein. Religion ist Privatsache. Das mag ja bei der Religion stimmen. Glauben an Jesus ist immer eine Gemeinschaftssache. Das unterscheidet ihn von der Religion. Und das Schlimmste ist, wenn man Jesus zur Religion missbraucht. Und ihn nur noch innerlich sozusagen als die Privatüberzeugung hat oder ein Hausaltar. Neulich stand da irgendwie Maskottchen mit G geschrieben, ne? Maskottchen. Haben Sie das auf dem Zettel gelesen, mal im Programm diesen Tag? Jesus wird so wie so ein Maskottchen. Ich habe das nur um Halsbammel für mich, brauche ich keine andere. Er schützt mich irgendwie, es reicht mir. Das ist Religion, aber es ist nicht Leben aus Gott. Wenn Sie sagen, ich möchte Jesus folgen, ist das immer zugleich auch das Wort, ich möchte zur Familie Gottes gehören, ich möchte Glied am Leib des Jesus Christus sein. Und ich weiß das und ich brauche diese Gemeinschaft, ich nehme sie bewusst an, weil nur so mein Leben wachsen kann. Die Tragik, wie viele ernste Menschen, die wirklich sich nach Leben sehnen, auf den Tipp gekommen sind, Jesus könnte wirklich da ein Helfer sein. Aber sie wollen Jesus ohne seinen Leib. Sie wollen ihn ohne sein Volk, ohne seine Gemeinde. Sorry, er ist ohne seine Familie nicht zu haben. Sie bekehren sich zu Jesus und wenden sich zur Gemeinde. Ohne die Gemeinde in der konkreten Form können sie Jesus nicht haben. Und sie brauchen beides. Die große Gemeinde, in der Gottesdienst gefeiert wird. Sie spüren, weltweit gehören wir zusammen. Und die Hausgemeinde, wo die persönlichen Fragen besprochen werden, wo man füreinander einsteht in der Fürbitte und einander auch korrigiert. Und wo man nicht wegläuft, wenn man mal ein unbequemes Wort gesagt bekommt von jemandem, das er nicht bestätigt, sondern in Frage stellt. Wir brauchen auch die Korrektur. Könnte sein, dass Sie manches haben so innerlich jetzt in sich arbeiten lassen und sagen, ja, so, wenn es dann so ist, will ich wirklich zu Jesus und seinem Volk gehören und machen Sie das erkennbar. 3000 Leute, das war völlig in aller Offenheit, das sahen alle. Und so fanden sie Gemeinschaft. Wer sich zu erkennen gibt, findet Gemeinschaft. Wer mit seinen Entschlüssen heimlich bleibt, bleibt allein. Und allein geht man ein. Das ist die, daraus ich mir die Freiheit nehme, Sie einzuladen, auch jetzt zum Schluss hier noch einmal, wenn Sie diese Einladung verstanden haben, für sich annehmen möchten, dann kommen Sie jetzt bei dem Lied, das wir singen, einfach nach vorne zum Gebet, das wir miteinander laut sprechen wollen, diesem Anfangsgebet, das ich Ihnen auch heute noch einmal vorsprechen will und dass Sie laut nachsprechen und mitsprechen können, wenn Sie möchten. Ich hoffe, dass Ihr Zug Ihnen noch so viel Zeit lässt, dass Sie diesen Zug mitbekommen. Das wäre schon schön. Ich lade Sie herzlich ein, in seinem Namen, weil er der gleiche Herr ist, damals und heute und in Ewigkeit. Und es gibt nichts Größeres, als zu ihm zu gehören und zu seinem Volk. Es verändert unser Leben radikal, das heißt bis an die Wurzel. Aber es ist Leben, das den Namen verdient. Deshalb komm.
Wie er dir gefällt, der ein Weg von Ich möchte Ihnen das Gebet jetzt anbieten und lade Sie herzlich ein, es laut Satz für Satz als Ihr persönliches Gebet nachzubeten, nachzusprechen. Jesus, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst. Ich habe deine Einladung gehört und ich öffne dir mein Leben. Ich bekenne dir meine Sünden und ich bitte dich um Vergebung. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist.
Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist.
Und dass du mir alle meine Sünden vergeben hast.
Und dass du mir alle meine Sünden vergeben hast.
Mein Leben soll dir gehören.
Mein Leben soll dir gehören.
Du bist der Herr.
Du bist der Herr.
Und dir will ich folgen.
Schenke mir eine Gemeinschaft, in der ich leben kann.
Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Amen. Ich möchte euch das zusprechen im Namen Jesu. Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Geht hin im Segen des Herrn und im Frieden Gottes. Wünsche Ihnen einen behüteten Tag, denen, die gehen, nach Hause fahren, eine behütete Heimreise und vor allen Dingen, dass Sie wirklich einen Lebenskontakt finden, auch mit anderen Christen, mit denen Sie alles teilen können. Freude und Leid, Sorgen und auch Korrektur. Das Wort Gottes vor allem und miteinander beten können, dass Sie das erfahren. Für die, die noch hier sind heute, freuen uns, dass heute Abend noch der letzte Abend ist. Kommen Sie, laden Sie ein. Und dann geht's richtig los mit den Glaubenskursen und so. Und jetzt ist die Möglichkeit auch zum Gespräch, auch dazu herzliche Einladung. Auf Wiedersehen.